Crisis, what crisis? 9. Staffel, konstruktiv in die Zukunft. Folge 5, psychologische Sicherheit. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, what crisis? Und wir wollen ja konstruktiv in die Zukunft blicken. Wer uns jetzt sieht, merkt, heute ist nur Sven Adomat mit dabei und Manfred Stockmann. Uwe durfte sich wegen eines kleinen familiären Notfalls für diese Sessions ausklinken bei der Aufnahme. Nichtsdestotrotz haben wir ja ein paar Themen vorbereitet und wir haben es in der letzten Folge schon mal gestriffen, haben es angeteasert gehabt und darum setzen wir mal damit fort, psychologische Sicherheit. Sven, das Thema scheint ja relativ neu auf die Agenda gekommen zu sein. Wie empfindest du das?
Prinzipiell glaube ich, da sind wir immer relativ schnell einig, sind ja viele diese Dinge, das sind ja erstmal nur Wörter. Und dann kommen die Alteingesessenen und sagen, ja, aber das hatten wir ja immer schon, das hieß noch nicht so. Die anderen, so wie wir den Markt beobachten, die sagen dann immer, ja, okay, jetzt treibt ihr da wieder eine neue Sau durchs Dorf und gibt dem einen schönen Namen und plötzlich machen das alle. So ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man jetzt so einen Begriff halt neu hat. Ich glaube, wenn man reinschaut, was damit gemeint ist, dann wird man von beiden noch ein bisschen was finden. Du hast gesagt, vielleicht sind wir fokussierter auf so diese Themen, die mit unserem Kopf zu tun haben, die mit unserer Psyche zu tun haben, und nehmen die einfach mehr wahr. Auf der anderen Seite sind da, glaube ich, immer auch viele Dinge drin, die jetzt auch eine alteingesessene Führungskraft oder ein alteingesessenes Team immer irgendwie schon aus gutem Menschenverstand auch berücksichtigt hat, aber vielleicht nicht so benannt. Mhm. Das wäre so meine Wahrnehmung.
Ja, kann ich durchaus mitgehen. Was wäre es, also für mich ist jetzt so, wenn ich psychologische Sicherheit, zählen ja so Themen wie Vertrauen untereinander, zueinander als Basis dazu. Es zählt für mich so eine offene Kommunikationskultur, eben darüber reden zu dürfen, nicht angeprangert zu werden, nicht auf Verständnis zu treffen, somit dazu. Und auch ein Gefühl von gemeinsam wir und wir sind gemeinsam stärker und hier wird keiner alleine gelassen. Könnte man wieder Bergsteigerparabeln oder sonst was oder Themen dafür nehmen. Was zählt für dich dazu? Oder gibt es da schon eine fertige Definition jetzt, die ich noch nicht so richtig gesehen habe?
Also ich glaube, mit fertigen Definitionen ist immer schwierig, ne, bei solchen neuen Gedankengängen. Was ich so sehe, ist, dass man das wieder durch unterschiedliche Perspektiven oder mit unterschiedlichen Schablonen oder Denkmodellen so ein bisschen anschauen kann. Und bei psychologischer Sicherheit wäre ich als allererstes mal dabei, was du gesagt hast, man kann das in so einem Spannungsdreieck oder Bedingungsdreieck sehen, ne, wo man sagt, Verantwortung kann eine Rolle spielen, das Thema Vertrauen spielt eine Rolle und das Thema irgendwie sowas wie persönlich sich einzubringen. Viele benutzen da auch den Begriff von Verletzlichkeit zeigen, ne, dass das so ein Teil ist. Und damit ich diese drei Elemente habe, müssen bestimmte Bedingungen geknüpft oder vorhanden sein. Was ich noch ganz dienlich finde, ist das Thema unter unterschiedlichen Perspektiven anzugucken. Also die Perspektive zum Beispiel der Organisation wieder zu machen. Dann sind wir bei, wie muss eine Kultur einer Organisation sein, damit sie psychologische Sicherheit unterstützt. Dann natürlich die große, dicke, fette Hebelwirkung, die Perspektive der Führungskräfte zu nehmen. Also wie verhalten die sich, damit die das unterstützen? Dann kann ich auf die Zusammenarbeit in Teams oder in Abteilungen gucken und kann sagen, okay, ich kann das ganz losgelöst von dem anderen erstmal betrachten, wie funktioniert ein Team? Oder wie sollte es funktionieren, damit psychologische Sicherheit entsteht? Und na klar, irgendwie sind wir dann am Ende immer auch beim Menschen oder beim Individuum. Also ich könnte das auch für mich als ganz losgelöst von meinem Unternehmen sehen und sagen, was brauche ich, Sven Adomat, jetzt eigentlich für meine persönliche psychologische Sicherheit? Und dann bin ich bei meinem einzelnen Blick auf das Ganze. Das finde ich so ganz dienlich. Und von da kann man dann in verschiedene Ableitungen gehen. Also wenn wir zum Beispiel auf Teamebene gehen, und mal sagen, okay, was braucht es da, damit ein Team ist? Und dann sieht man, finde ich, auch das, was wir vorher hatten, okay, das sind genau dieselben Sachen, die man auch ansonsten zu Teamfähigkeit oder Zusammenarbeitsfähigkeit eigentlich diskutiert hat. Ne? Dann kommen diese ganzen Stichworte, ich muss mich einbringen können, dürfen, wollen, ich brauche Unterstützung in meinem Team, ich muss meinen Kolleginnen und Kollegen vertrauen. Ich brauche gemeinsame Ziele, zum Beispiel auch immer noch eine ganz hübsche Idee, ne? Und damit ein Team funktioniert. Und letztendlich über all dem steht, dass ich dafür, dass das funktioniert, auch Verantwortung übernehme.
Ja.
Also jeder Einzelne hat Verantwortung dafür, dass das funktioniert. Und das finde ich dann auf der Teamebene ein ganz spannender Faktor.
Es gibt ja auch so manchmal die Unternehmen, die diesen Spruch haben, wir sind alle eine große Familie, wo ich immer sage, naja, Familie vielleicht nicht, aber ihr nehmt eventuell Elemente, die auch eine Familie kennzeichnen, mit in diese Zusammenarbeit. Und da wären wir ja auch wieder, du findest ja auch Familien, in denen auch keine psychologische Sicherheit da ist. Also es ist ja jetzt nicht Gott gegeben, weil es eine Familie geworden ist, sondern es sind ja dann die intakten Familien, die funktionierenden Familien, in denen das Ganze ist, wenn ich dann sage, ich bin im Unternehmen die Familie oder möchte dort so ein bisschen in die Richtung agieren. Und du hast das Wort auch Verletzlichkeit, das finde ich auch mal ganz spannend, weil das kam uns ja oder kommt uns ja auch häufig in dem Bereich mit der Resilienz immer wieder zusammen, weil ich kann nicht Resilienz trainieren oder mir aneignen, wenn ich nicht auch meine Verletzlichkeit akzeptiere und annehme dazu und die mit dabei habe, oder? Siehst du es anders?
Ja, also ich glaube, dass das ein total wesentlicher Begriff in diesem System ist. Und ich würde mal sagen, ich kriege schon ein wenig Unwohlsein, wenn ich Verletzlichkeit in Unternehmenskontext reinbringen muss. Also wenn wir überhaupt darüber reden, weil ich stelle mir immer schon als allererstes den Gegenwind vor. Ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch so erlebt haben, ne? Also nach dem Motto, ja, das passt ja gar nicht in so wie man ein Unternehmen denkt, ne? Sondern da muss gerade die vorangehen, müssen immer stark sein, die müssen immer, die dürfen auf keinen Fall Schwäche zeigen, die müssen immer einen klaren Kompass haben, die müssen alles immer schon mal mit der richtigen Antwort kennen. Und Verletzlichkeit an sich, finde ich, ist, mir fällt kein besserer Begriff ein, aber eigentlich bräuchten wir, glaube ich, an der Stelle einen besseren.
Du kannst jetzt den Lateinischen nehmen,
vulnerabel wahrscheinlich.
Vulnerabel, genau.
Ich bin ohne Latein groß geworden. Okay. Ich habe die anderen Sprachen gewählt.
Vulnerabilität, genau so rum heißt das Teil. Aber letztendlich ist es ja das Gleiche. Doch, was ich also da schon für interessant finde, da bin ich völlig bei dir. Also in einem Unternehmen jetzt zu sagen, ich mache mich jetzt komplett auf und bin jetzt hier mit allen Teilen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt vielleicht als den klügsten Schritt sehen. Es ist eine Herantasten an das Ganze. Wo darf ich Unsicherheit zeigen, was ja auch ein Teil von Verletzlichkeit ist? Wo darf ich auch mal zeigen, dass ich Zweifel habe, dass ich Unterstützung brauche, dass ich einen Halt brauche, neue Orientierung brauche? Und verletzlich für mich schon auch in einem bestimmten Teil, wenn es in die Kommunikation auch geht, nach dem Motto, die Wortwahl, wo werden Sachen beleidigend? Wo greifen sie Personen an? Und dann eben zu zeigen, Moment, du überschreitest eine Grenze hier, das ist eine Verletzlichkeit. Also du verletzt mich wirklich gerade dabei?
Wobei, das finde ich, ist noch eine andere Ebene. Bei dem ersten, was du gesagt hast, ist mir nochmal aufgefallen. Ich glaube, es geht für mich dann gar nicht um Verletzlichkeit an der Stelle, sondern tatsächlich, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Und dann ist diese Ambiguität vielleicht wieder das Thema, was dahinter steht. Also ich werde gar nicht runtergestuft oder verletzt dadurch, dass ich etwas anderes zulasse, sondern existiert einfach eine zweite Sicht, die ich akzeptiere, dass das vielleicht sogar auch ein Teil davon ist und dass ich damit besser zurechtkomme, als wenn ich sage, ich weiß etwas nicht. Also weil das ist ja auch eine Form von Aspekt, den man da einfach mitdiskutiert in dem Bereich, ne? Dass man halt sagt, Verletzlichkeit geht dadurch, ich darf mal zugeben, dass ich nicht eine Lösung kenne. Doch, ich kenne vielleicht eine Lösung, aber klug wäre, die nicht schon als die fertige zu sehen oder zumindest nicht ohne schon nochmal andere Perspektiven mitzunehmen oder eine zweite Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Und das ist ja auch ein Teil von dieser Verletzlichkeit für mich. Also Perspektivwechsel mitmachen zu können.
Ja. Das wäre dann auch diese Ebene, da kann dich als Person wertschätzen, auch wenn ich nicht gerade deiner gleichen Meinung bin oder deiner Argumentation gerade nicht folgen möchte, kann, will, wie auch immer.
Ja, und dann sind wir zum Beispiel, wir haben am Anfang gesagt, oder ich habe gesagt, so diese alteingesessenen Geschichten, die kommen dann wieder hoch, die haben wir nicht so genannt, aber es gab früher oder es gibt immer noch hoffentlich so eine Sache, man kann hart in einer Sache streiten. Aber man muss als Mensch irgendwie trotzdem auf Augenhöhe bleiben und sich eben nicht verletzen. Und das passt dann wieder dazu, ne? Also ich kann total andere Meinungen haben. Ich kann das diskutieren. Ich muss das vielleicht in der heutigen Zeit sogar, weil eben das Drumherum sich so schnell verändert und es nicht mehr richtig und falsch in Schwarz und Weiß gibt. Aber ich muss das tun, ohne mein Gegenüber zu beschädigen. Aus meiner Perspektive, ich muss es zulassen, dass ich auch nicht an die Decke gehe, wenn wir so diskutieren.
Ja, da spielen für mich jetzt auch wieder so ganz gesellschaftliche Entwicklungen oftmals eine Rolle. Also welche Vorbilder haben wir? Wenn du heute so politische Streitkultur anschaust, dann sagst du, die haben jetzt irgendwo etwas aus meiner Perspektive verlassen, dessen, was ich früher noch wahrgenommen habe, wo man zwar auch, aber man jetzt nicht die Person immer komplett diffamiert hat, weil man keine Argumente mehr hatte, wo man Hetzkampagnen losgelegt hat in irgendeiner Form, klar gab es auch immer wieder, aber so der große und ganze Stil war immer noch so ein Teil von Respekt und Wertschätzung, dass wenn man sagt, die großen Staatsmänner von früher, wo sind die heute geblieben? Gut, wäre für mich so das Thema, wie läuft Kommunikation? Früher konnten große Staatsmänner mal kurze Fehler, da waren vielleicht drei Pressevertreter drumherum gesessen, hat man mit denen gesprochen, hat gesagt, das war jetzt nicht so gemeint, ist gut. Heute kann ich solche Sachen nicht mehr zurücknehmen, weil x Smartphones auf mich gerichtet sind und das Teil bereits live in der Welt ist. Ne? Also von daher, das ist ja auch ein Teil von psychologischer Sicherheit. Was kann ich denn da machen? Also wenn ich permanent auf dem Präsentierteller bin und sofort von x Leuten, die vielleicht null Ahnung von dem Thema haben, aber sofort als Person kritisiert und diffamiert werde.
Und da drin siehst du dann ja eigentlich auch das, was wir gerade hatten. Im Endeffekt, man müsste am Ende einer Diskussion das auch wieder einsammeln. Also ich kann das eben schon ganz klar sehr kontrovers diskutieren, aber am Ende muss ich dann so ein rüberbringen, dass wir eben über eine Sache diskutiert haben und ich nicht über dich als Mensch diskutiert habe oder dich in Zweifel gezogen habe, sondern ich einfach mit deiner Meinung anhöre. Und dann wären wir natürlich im Diskurs wieder da, suchen wir einen Kompromiss, suchen wir etwas, was gemeinsam tragbar ist, suchen wir Überschneidungen, suchen wir Lösungen oder versuchen wir, die Argumente unseres Gegenübers einfach nur schlecht zu machen. Und das sind ja alles dann wieder Techniken im Prinzip nur, die dann zu greifen kommen. Und das ist natürlich in der Politik, ist das schön sichtbar. Und dadurch, dass so vieles dann auf die Goldwaage gelegt ist, macht das Problem natürlich noch größer. Also in der Politik sieht man ja auch, dass diese Art, einen Fehler einzugestehen, einem manchmal nicht mehr in Mode ist. Oder sogar im Gegenteil, wenn das jemand wieder versucht, dass das dann gar nicht gut ankommt. Ne? Also, dass es gar nicht wertgeschätzt wird, dass jemand auch einen Fehler machen kann. Da haben wir das ja auch dran. Ja. Also,
jetzt bin ich diesen äußeren Einflüssen mal ausgesetzt. Und jetzt sagen wir auch dem einen oder anderen Führungskraft, bei uns ist immer so eine Kultur von Hauen und Stechen. So, dann geht es für mich jetzt mal den Part, gut, was ist mein Auftrag? Soll ich hier mit allen möglichen Führungskräften arbeiten oder bin ich in irgendeinem Teilbereich, wo ich sage, was kannst du dann in deinem Geschäftsbereich, in deinem Einflussbereich letztendlich machen? Wie möchtest du, dass miteinander umgegeht wird? Erstmal intern. So. Gibt es da Ansätze, die du auch, sei es aus dem Sport oder aus anderen Teilen, weil da ist ja auch oftmals sehr wettbewerbslastig, je nachdem, wenn ich im Mannschaftssport ist, wenn es um Stammplätze geht oder sowas, kann sie auch mal sein, in dem Part, wo du sagst, das sind so Ansatzpunkte, da kommen wir ganz gut mit klar, wenn wir so Feedbacks, hatten wir ja auch gesagt, Feedbackkulturen, wie melden wir zurück, wie lebe ich vor, gibt es da erfolgreiche, nicht gerade Patentrezepte, aber Vorgänge, wo du sagst, das hat schon funktioniert. Also miteinander reden hilft, sage ich mal. Aber
ich tue mich da extrem schwer mit, muss ich sagen, weil wir kennen natürlich so in der Psychologie ganz viele Techniken, die aber immer erfordern, dass du dich erstmal als eigene Persönlichkeit mit einem Geltungswillen zurücknimmst.
Ja.
Und ich glaube, dass das die Krux im Führungskräfteentwicklungsthema ja so ist. Naja, vielleicht wird man Führungskraft, weil man sich nicht so gut zurücknehmen kann in Deutschland. Und jetzt will ich plötzlich, weil das gut funktioniert eigentlich, dass du anfängst, erstmal Techniken anzuwenden, die den anderen zu Wort kommen lassen, die versuchen, dass der andere Klarheit bekommt. Und dass ich mir okay hole, dass ich das richtig verstehe, was du sagst. Also nach dem Motto, ich gehe ja nicht diametral zu dem, was vielleicht Persönlichkeiten in einer Führung sonst machen würden. Ne? Sie wüssten immer schon, was der andere sagt. Sie haben es auch hundertprozentig verstanden und sie wissen auch immer den besseren Weg. Und jetzt müsste ich es genau umgekehrt machen. Und das, glaube ich, das ist so ein bisschen das, womit man sich unheimlich schwer tut. Das gilt, glaube ich, also tatsächlich, ich bemerke das bei mir auch extrem, ne? Also wenn man unter Stress gerät, dann wissen auch wir perfekt alles besser. Absolut. Und dann weiß ich auch den schnellen Weg sofort. Und dann habe ich auch gar keine Zeit für die anderen Sachen. Und genau das ist, glaube ich, und dann ist mein einziger Vorteil, dass wenn ich dann ein bisschen ruhigere Stunde habe, dass ich dann bewerten kann, das war scheiße. Ne, und das ist so, und wenn jemand anders wird das nicht so bewerten können, wahrscheinlich dann. Und dann ist er noch weiter weg. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also, wo heute nicht da, aber Uwe hat ja manchmal auch sowas mit gesagt, wie Demut zu haben wieder. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil dabei, ne? Und sich Zeit nehmen. Ne? Du hast auch mal gesagt, ne? Die alte Idee von, wenn es ganz eng wird, wenn es dringend wird, dann gehe ich eher langsam. Ne? Gibt es in vielen Sprichwörtern, sich Zeit dafür zu nehmen, gerade dann diese Klarheit zu erzeugen. Das wäre was, was man sehen kann. Ich glaube, was du hast Leadership oder die Führungskraft dein, was eben uns klar sein muss, ist diesen Hebel, den wir angesprochen haben. Das heißt, wenn wir das nicht schaffen oder die Führungskraft das nicht schaffen, dann geht viel von so ein bisschen Vorbild und Rolle als Hebel verloren. Das ist eben bitter. Und das sieht man im Sport, glaube ich, auch. Also im Sport funktionieren diese Leader in Mannschaften eben so gut, wenn sie andere mitreißen können mit ihrem Verhalten. Aber das geht halt dann nur, wenn das duplizierbar ist oder wenn das gewünscht ist. Also ich denke immer im Fußball, da suchen wir immer diese aggressiven Leute, die dann aufrütteln in den Situationen. Das funktioniert, aber es hilft mir alles nichts, wenn alle da anfangen rumzuholzen und wir dann 6 rote Karten kassieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, also das so zu kopieren. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und der zweite Teil, den wir der mir dann da immer einfällt, ist Vertrauen auf die Fähigkeiten der anderen zu haben. Eigentlich ja auch ein Teamsportgedanke. Also ich muss wissen, dass wer anders in einer anderen Position seinen Job besser macht, als wenn ich den da machen würde. Und den Gedanken mitzunehmen, finde ich auch sehr interessant aus dem Teamsport. Wobei auch da könnte man jetzt den Fußball ja häufig als Negativbeispiel nehmen, wo Menschen auch in Teams dann ausgebotet sind, obwohl die zusammen auf dem Platz stehen, vertraut dann der eine dem anderen gerade nicht den Ball im wahrsten Sinne des Wortes an, ne?
Ja.
Und das sehen wir, glaube ich, in der Wirtschaft dann auch.
Finde ich jetzt gerade, weil es mir einfällt, das Beispiel, weil ich es neulich irgendwo nochmal in so einem Part nachgelesen hatte, die Mannschaft, damals Weltmeisterschaftsmannschaft, Endspiel war, glaube ich, gegen Argentinien. Und da hat ja auch der Trainer hatte Podolski mitgenommen, hatte Schweinsteiger mitgenommen. Podolski kam, glaube ich, während des ganzen Turniers, war kein einziges Mal als Spieler auf dem Platz, hat aber mitgenommen, weil der im Hintergrund so eine stabilisierende Rolle hatte. Schweinsteiger hat er auch mitgenommen, der verletzt ins Turnier reingegangen ist, der auch irgendwo erst am Schluss und dann eben beim Endspiel mit dabei war. Und die aber so eine Stütze waren, die eben durch ihr Wirken, durch ihr Sein, durch das Ganze nochmal so einen Multiplikatoreffekt in diesem Team, in dieser Mannschaft erstellt haben. Und was ja immer so auch genommen wird, hier war ein Zusammenspiel auch von wirklichen Koryphäen, von Top-Leuten, die aber trotzdem an den bestimmten Stellen immer ihr Ego mal rausnehmen oder zurücknehmen konnten, ihren Selbstteil im Sinne des Ganzen agieren und aber auch miteinander eben dieses Verständnis, dass es bei dem einen mal schlechter geht, dass der jetzt eine Stütze braucht, dass das dieses oder jenes ist. Also es wird ja auch immer so als Beispiel, es gibt ja auch diesen Dokumentarfilm dazu, da kann man ja, denke ich, auch schon viele dieser Teile sehen, die wir jetzt gerade auch angesprochen haben, wie es funktionieren kann, was hinter dem Vorhang bleibt, was eben nicht in die Öffentlichkeit geht, was in Zweiergesprächen oder vielleicht mal auch Dreiergesprächen geklärt wird und wie das Ganze dann ja als Mosaike ineinander greifen. Ne?
Ich glaube, was da drin steckt, ist ja, ich muss häufig Kontrolle und Macht aufteilen oder abgeben in Teams dann als Führungskraft. Und das ist das, was man dann im Fußball auch sieht, ne? Also einerseits wollen wir, dass einer, der herausragend ist, Kontrolle und Macht übernimmt, aber er muss genau in der nächsten Situation vielleicht das abgeben können und
Ja.
Vertrauen und Verantwortung jemandem anders übertragen können. Und das muss er sehr, sehr weise entscheiden und sehr flexibel entscheiden. Und das, glaube ich, die große Herausforderung, die da drin besteht. Ja.
Ja.
Und das kann eben auch schiefgehen. Also ich glaube, auch das ist so das Thema, ne, was man dann hat. Und dann brauchen wir das, was du gesagt hast, die Feedback-Kultur, die Konfliktfähigkeit und die Idee, dass wir daran wachsen können. Also das wachsende Mindset wieder, um beim nächsten Mal das besser zu machen.
Ja, ich sehe es auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht eher dran scheitere, weil zu viele andere Einflüsse sind, die nicht mitziehen, die sogar dagegen arbeiten, die keinen Sinn darin sehen, weil ich komme doch bloß in die Arbeit, weil ich meinen Job machen will, dann gehe ich rein, gehe ich raus, also die sich so für sich auch dann manchmal abkapseln, als Führungskraft und da bin ich auch noch bei dir, wollte ich nochmal die Unterstützung auch bringen. Klar, Führungskräfte kommen heute auch aus meiner Sicht meistens in die Position, weil sie einem bestimmten Schema entsprechen, das von den anderen Vorgesetzten, die sie ja wieder beurteilen, die sie nachziehen, oftmals in der gleichen Stil, 10 Jahre vorher, 20 Jahre vorher, in Generationen anders gelebt wurde. Und solche Teile wirklich zu verändern, das funktioniert für mich auch nur, wenn von ganz oben eine Unterstützung mitkommt und dort auch was anders vorgelebt wird, so dass ich es dann an manchen Stellen durchsetzen kann. Sonst habe ich es für mich nur im begrenzten Rahmen in meinem Team. Da kann ich einiges machen. Da kann ich vielleicht auch sogar eine Außenwirkung erzielen, dass eine oder anderen Kollegen aus anderen Abteilungen mal sagen, bei euch funktioniert es irgendwie anders. Wieso nicht bei uns? Hier ist irgendwie immer so entspannt und ihr habt immer Verständnis und offenes Ohr. Ja, kann ich machen. Kann funktionieren, brauche ich aber genau das, was du sagtest. Ich brauche die Leute, die auch mitziehen. Ne?
Und das finde ich ganz spannend. Dann, ich glaube, wir sind zeitlich auch schon wieder
Genau.
ziemlich weit gerollt. Weil letztendlich, wenn du jetzt in Führungskulturen oder in Führungsideen reinschaust, dann siehst du genau das. Es gibt immer, ich habe immer im Kopf so ein paar Fragen aus ein paar Analyse-Tools. Da steht sowas drin, meine Führungskraft würde sich vor mich stellen, auch wenn sie wüsste, dass ich einen Fehler gemacht habe oder auch wenn sie unklare Informationslage dazu hätte, was ich gemacht habe. Und das ist eine ganz spannende Frage, die da ja so ein bisschen dran hängt, ne? Also vertraue ich dir, dass du besten Gewissens gearbeitet hast, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, was du gemacht hast vielleicht, und würde das verteidigen an anderer Stelle. Das ist ein guter Gradmesser, glaube ich.
Ja. Und das ist auch eine sehr schöne Cliffhanger-Überleitung auf die nächste Episode, wo wir das ganze Thema, wie können wir es dann sagen, hauen, stechen, treten und so weiter.
Beißen, kratzen, spucken.
Ja, genau. Und kann ich mit den ganzen Sachen denn dann umgehen? Also ihr merkt, es geht weiter in der konstruktiven Gestaltung unserer Zukunft. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.